irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Kann das sein? Gucken. Hose ist auch. Okay, Hose ist auch zu. Keine Ahnung. Nee, ich weiß genau, was ich sagen will, aber irgendwie habe ich so das. Also kennt ihr das irgendwie, dass man auf einmal so denkt, ich habe was vergessen. Und man weiß nicht was. Und es geht mir eigentlich nie so, weil ich nie was vergesse. Deswegen. Egal. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du hier bist und dass du immer bei uns bist. Und ich bitte dich, dass du mich daran erinnerst, falls ich irgendwie was vergessen habe. Und falls ich nichts vergessen habe, dann bitte ich dich, dass du mich nicht daran erinnerst. Nee, dann bitte ich dich, dass es auch ist, auch egal. Also jedenfalls, Gott, ich bitte dich, dass wir nicht keinen Gottesdienst haben und dass du hier spürbar bei uns bist. Amen. Ich bin voll aufgekratzt. Ich hätte voll Bock, irgendwelchen Unfug zu machen. Mir fällt auch nichts ein. Also gerade die Kissenschlacht fand ich irgendwie schon mal einigermaßen erfreulich, obwohl es natürlich eine Frechheit ist, in die Gemeinde zu kommen und den Pastor mit Kissen zu beschmeißen. Das muss ich schon mal sagen. Aber keine Ahnung, vielleicht müssen wir im Sommer ein bisschen kreativ sein und vielleicht mal mit Wasserpistolen irgendwas machen oder so. Also irgendwie müsste man mehr Action in den Gottesdienst reinbringen. Ich habe gerade den Vorschlag Tomaten gehört, da bin ich total gegen, weil ich Tomaten echt ekelhaft finde. Also gut, wenn ihr werfen wollt, nehmt Steine, nehmt Eier, nehmt irgendwas, aber keine Tomaten, weil das ist echt fies, das Zeug. Und auf keinen Fall saure Gurken, bitte, wenn es geht, ja? Also da Glasflaschen ist auch okay, ja. Also Hauptsache halt keine sauren Gurken und keine Tomaten. Gut, ich habe letztes Mal angefangen, über Glauben zu predigen und ich habe gleich gesagt, dass ich das Wort Glauben nicht benutzen will, weil das fies ist. Und ich werde heute wieder drüber predigen, das soll so eine Predigtreihe werden. Ich habe sie auf 4 Teile angelegt und habe mir richtig Mühe gegeben, schon ein paar Sachen ausformuliert und so, damit ich dann auch auf jeden Fall dran denke, alles zu predigen und nicht dann zwischendurch wieder irgendwie was anderes predige, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, wie das ja schon einmal vorgekommen ist in den letzten 10 Jahren. Und diesmal will ich das wirklich zu Ende bringen. Und falls ihr letztes Mal nicht da gewesen seid, weil ihr etwa in Moers auf dem Jazzfestival wart, dann kauft euch doch bitte die Kassette. Die gibt es für 80 Cent hier am Büchertisch. Oder ihr könnt euch natürlich auch das MP3 runterladen unter www.jesusfreaksremscheid.de/theologie. Das kostet euch dann nämlich überhaupt nichts. Normalerweise mache ich solche Ansagen nicht, weil mir das eigentlich scheißegal ist, ob ihr die Kassetten kauft oder nicht. Irgendwie, ich denke, meine Worte haben jetzt auch nicht so einen großen Wert. Aber da das jetzt mal so eine Reihe ist und ein bisschen aufeinander aufbaut, wäre das vielleicht ganz pfiffig, das nachzuhören, wenn ihr nicht alles mitbekommen habt. Ja, es ging letztes Mal darum, nein, ich werde das jetzt nicht noch alles wiederholen, aber ich hatte euch letztes Mal schon darum gebeten, irgendwie, dass ihr die Brille abnehmt und nicht, wenn ich über Glauben rede, die ganze Zeit Glaubenshelden vor Augen habt. Sondern das, worüber ich predige, ist nicht irgendwie, dass man Glauben oder Vertrauen braucht, um vor 10.000.000 Leuten zu predigen und da jeden zu heilen, der da ist, sondern es soll um den Glauben gehen, um das Gottvertrauen, das wir im Alltag brauchen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass keiner von uns jemals Reinhard Bonke oder sonst irgend so ein Hammertyp wird, sondern dass unsere Herausforderungen ganz normale alltägliche Herausforderungen sein werden. Okay. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Nee, ja, okay, ich gehe dann mal wieder. So, dann möchte ich so weiter predigen vielleicht. Nein, sondern irgendwie, dass unsere Herausforderungen ganz alltäglich sind. Und dass man Glauben braucht und Vertrauen braucht, um Kinder zu erziehen. Dass man Gott Vertrauen braucht, um jeden Tag wie an der Drehbank zu stehen und Jesus-mäßig zu arbeiten. Und dass unser Gott nicht nur ein Gott des Außergewöhnlichen ist, sondern ein Gott des Alltäglichen. Und dass wir echt Jesus brauchen, egal was wir machen. Irgendwie. Und dass es nicht nur große Sachen sind, wo wir ihn brauchen, sondern auch die kleinen Dinge. Und das ganze Neue Testament ist voll von echt heftigen Herausforderungen. Und meistens haben die was mit Beziehungen zu tun, dass man seine Feinde liebt, haben wir ja gerade schon Zeugnis drüber gehört, dass man irgendwie in Vergebung lebt, dass man Kinder Jesus-mäßig erzieht und so weiter. Hey, das sind richtige Herausforderungen, das ist richtig schwierig und wir brauchen Gottes Hilfe dabei. Und deswegen, vielleicht rutscht mir das hin und wieder mal raus, dass ich irgendwie nicht Vertrauen sage, obwohl ich Vertrauen sagen möchte, und dann vielleicht stattdessen Glauben sage, dann setzt nicht bitte gleich wieder die Glaubensheldenbrille auf, sondern versteht das trotzdem so, dass wir Gott im Alltag brauchen und dass wir im Alltag Jesus vertrauen müssen, wenn wir wirklich wollen, dass es nach vorne geht. Und letztes Mal ging es darum, dass das Vertrauen zu Jesus wächst mit den Herausforderungen, in die wir gestellt sind. Und dann habe ich auch noch 4 Bibelverse hier verteilt, die herausfordernd sind. Und ja, wo ihr dann mal euren Glauben dran stärken könntet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aufgaben alle gemacht habt. Ein paar auf jeden Fall, freue ich mich drüber. Und ich habe aufgehört mit der Geschichte von Petrus auf dem See. Und ich möchte heute anfangen mit dieser Geschichte von Petrus auf dem See. Und jetzt soll es nicht nur nicht mehr darum gehen, dass der Glaube mit der Herausforderung wächst, sondern wie kann man damit leben, wenn man Glauben investiert und es funktioniert erstmal nicht. Ich sehe, da ist eine gewisse Unruhe noch im Raum. Besser. Ich lese es nochmal vor. Matthäus 14. Ab Vers 24 bis 32. Das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine Geschichte ist, die man mit sehr gemischten Gefühlen liest. Und ich denke mal so, die einen Leute sind wahrscheinlich da und sagen: Hey, das ist die Geschichte von Petrus auf dem See, wo er auf Jesus zugegangen ist, wo er etwas total Heftiges mit Jesus erlebt hat und wo man einfach sieht, wenn man den Worten des Herrn Glauben schenkt, dann hat man nachher eine Story, die man auch seinen Kindeskindern noch erzählen kann. Und ich vermute, dass Petrus das auch genauso gemacht hat, irgendwie, dass er allen damit auf die Nerven gegangen ist. Hier, ich war schon mal auf dem See Genezareth, nicht nur im Boot, sondern da mitten drauf habe ich schon mal gestanden und bin auf Jesus zugegangen und alle sagen: Boah. Und ich denke, wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Leute, die dann vielleicht eher ängstlich veranlagt sind, so von Natur her, und die sagen: Nö, das ist die Geschichte vom sinkenden Petrus, der mal kurz geschafft hat, aufs Wasser zu gehen und dann fast ersoffen wäre, wenn Jesus ihn nicht rausgeholt hätte. Und eigentlich sagt die Geschichte aus, dass man vorsichtig damit sein muss, sein Vertrauen zu investieren. Und dass man das auch alles nicht ganz so radikal sehen sollte und dass auch eine Weisheit irgendwie da drin ist, wie die anderen 11 Jünger im Boot zu bleiben. Und dass es auch echt schon mal ganz schön schief gehen kann, wenn man so voll Glaubensmut irgendwie etwas angeht. Und dann wird man nachher doch enttäuscht und ist dann vielleicht ganz traurig. Und man sollte aufpassen, was man für Sachen unternimmt. Und das Komische ist, dass die ganzen deutschen Bibelübersetzungen, die da Kapitelüberschriften haben, eigentlich sich alle für das Zweite entscheiden. Und die haben alle Titel wie: Jesus hilft dem sinkenden Petrus, Jesus rettet Petrus aus dem See und so weiter. Das haben natürlich jetzt nicht alle Kapitelüberschriften, aber ich habe keine gesehen, die sagte: Petrus hat was mit dem Herrn erlebt, Petrus auf dem Wasser, sondern immer: Petrus geht gerade unter. Und das finde ich scheiße. Also ich meine, ich bin eigentlich sowieso irgendwie immer eher so drauf, dass ich dachte, ja, das ist auf jeden Fall Petrus auf dem See und wäre ich doch dabei gewesen, ich hätte mitgemacht. Ich wäre Hand in Hand mit Petrus gegangen, auf Jesus zu, das hätte ich so gerne erlebt. Aber scheinbar ist das irgendwie so vielleicht im deutschen Geist drin oder so, dass in unserem Empfinden, dass das einfach so ist, es hat nicht geklappt. Und ich möchte einfach gerne mal der Frage heute nachgehen: Warum hat das nicht geklappt? Denn eigentlich von dem her, was ich glaube, und ich hoffe, dass wir das auch alle glauben, ist es doch so: Petrus hat ein Wort von Jesus gehabt und wenn Jesus etwas zu uns sagt, dann klappt das. Das kann nicht sein, irgendwie, dass Jesus den Petrus verarschen wollte oder so und dann: Ja, komm jetzt mal über das Meer, und dann irgendwie nach 3 Schritten noch: Voll lustig, und komm, ich rette dich trotzdem. Sondern wenn Jesus etwas sagt, egal was das ist, dann muss das gehen und dann muss irgendetwas schiefgegangen sein, dass Petrus dann doch abgesoffen ist. Und ich glaube, eine Antwort ist das, was Sören mir hier gerade auch schon entgegengeschmettert hat und was Jesus dann auch zu Petrus sagte. Er streckte seine Hand aus und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe vor ein paar Jahren, konnte ich mir vorstellen, also ich erinnere mich nicht mehr genau an die gefühlsmäßige Reaktion, die ich damals hatte, aber ich konnte mir vorstellen, dass ich mich geärgert habe. Und als ich mir dachte, Mensch, Jesus, das kannst du doch so nicht sagen. Der Typ ist gerade aus dem Boot ausgestiegen. Der Typ ist gerade mitten in einem Sturm auf einem See mehrere Schritte auf dich zugegangen. Da kannst du doch nicht sagen, Kleingläubiger. Oder was würde Jesus dann irgendwie zu den anderen 11 Jüngern sagen, dass die Ungläubige wären oder ihr Antigläubigen, Minusgläubigen oder keine Ahnung was. Oder was würde er dann zu mir sagen? Ich weiß ja nicht, vielleicht wäre ich auch nicht ausgestiegen. Und ich fand immer, das ist ganz schön hart, Petrus das zu sagen, dass er kleingläubig wäre. Und ich habe dann einfach mal angefangen, ein kleines Bibelstudium gemacht zum Thema kleingläubig und habe mal alle Bibelstellen nachgeschlagen, wo Jesus das sagt. Und ich glaube, mittlerweile kann ich es mir erklären. Ich glaube, das, was Jesus Petrus sagen wollte, was schiefgegangen ist, ist, dass Petrus eigentlich unheimlich gut angefangen hat. Er hat ein Wort von Jesus gekriegt, war sofort voller Vertrauen, war ganz davon überzeugt, ich kann aussteigen, ich kann auf Jesus zugehen und es wird schon alles klappen. Und dann ist Folgendes passiert. Als er aber den starken Wind sah, da fürchtete er sich und als er zu sinken anfing, da sprach er. Also er geht irgendwie auf dem Wasser und scheinbar hatte er sich das alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber als er dann so 3 Schritte unterwegs war, guckt er sich um und merkt, boah, der Wind ist immer noch voll stark. Ich kann kaum Luft holen hier, irgendwie so viel Wind ist da. Und dann hat er wieder den ganzen Regen gesehen und dann guckt er irgendwie nach unten und sieht, dass jede Menge Wellen da sind und merkt, dass auch schon seine Hosenbeine ganz nass geworden sind. Und vielleicht war es auch noch dunkel. Und auf einmal merkt er, Mensch, das, was ich hier gerade mache, das kann überhaupt nicht gehen. Das passt überhaupt nicht. Es ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwie hat sich überhaupt nicht wirklich was verändert hier von meiner Umgebung. Und eigentlich spricht alles, meine ganze Umwelt, gegen das, was ich gerade mache. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus eine ganz andere Vorstellung davon hatte. Denn ein paar Kapitel vorher war Petrus schon mal in fast der gleichen Situation. Wenn ihr es mal nachlesen wollt, das ist Matthäus 8, wo sie auch auf dem See waren und auch wieder ein Sturm war und wieder irgendwie das Boot fast untergegangen wäre und wieder alle Todesangst hatten. Nur damals war Jesus bei ihnen und hat dem Wind geboten und auf einmal war alles wieder ruhig. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus dachte, ja, wenn ich auf das Wort des Herrn eingehe, dann wird das wieder passieren. Ich steige aus dem Boot aus. Alles wird sich auf einmal irgendwie total beruhigen, die Elemente entspannt, der See voller Ruhe und ich gehe einfach auf Jesus zu. Und stattdessen ist es nicht passiert und es heißt da im 32. Vers, dass das Meer sich erst wieder beruhigt hat, als sie wieder im Boot drin waren, aber als Petrus draußen war, da war alles noch ganz anders. Und ich glaube irgendwie das, was Jesus kritisiert hat bei Petrus oder wo er ihm Tipp gegeben hat, woran das gelegen hat, war, dass Petrus zwar gut angefangen hat und das geglaubt hat und dem Wort Jesu vertraut hat, aber dass er dann auf einmal die ganze Umgebung gesehen hat und dachte, das schaffe ich nicht. Und ich denke, dass das bei uns irgendwie eigentlich auch oftmals genau das Gleiche ist, dass wir vielleicht in so einem Gottesdienst sitzen und da ist ein Prediger, der ist auch irgendwie ganz feurig und wir schlafen nicht gleich ein und es ist viel Heiliger Geist da und man hört irgendeine Predigt und wird voller Mut und voller Hoffnung und sagt, okay, jetzt gehe ich irgendein Problem wirklich an und hat genaue Vorstellungen davon, wie das ausgehen kann und was irgendwie daraus werden soll und dann wird es ganz anders. Und vielleicht sitzt du in Gottesdienst und du hörst eine Predigt über das, was, wie heißt du eigentlich gerade, der du das Zeugnis erzählt hast hier irgendwie mit der Kollegin? Falco? Falco, wie heißt du? Das stimmt, okay. Ja, vielleicht wie Falco, irgendwie, dass du da irgendwie eine Predigt hörst oder dass du einen Zettel ziehst und da steht dann drin, segnet eure Feinde, liebt die, die euch fluchen, betet, umgekehrt, tut denen Gutes, die euch lieben, flucht die, die euch hassen, zerstört eure Feinde, macht die Schweine kalt. Nee, wie heißt der Vers? Kennt ihr jemand auswendig? Nein. Liebet eure Feinde, betet für die, die euch fluchen, segnet die, die euch hassen. So ungefähr. Und du hast wieder irgendwie ein Gesicht vor Augen und du siehst vielleicht deine böse Nachbarin. Das ist irgendwie so ein Bild, über das ich immer gut predigen kann, weil ich mal eine Nachbarin hatte, die wirklich die Hölle war. Und du gehst nach Hause, du fährst nach Hause und betest die ganze Zeit schon und denkst, ja, jetzt wird das echt klappen. Wie wenn das Wort Gottes das sagt, dass ich das machen soll, dann kann ich das machen und es wird gelingen. Und du betest die ganze Zeit und stehst morgens extra früh auf und backst natürlich selber einen Kuchen in Herzform und überlegst dir ein nettes Gedicht, wie du jetzt vielleicht wieder Frieden schließen kannst, und du gehst irgendwie den kurzen Weg über den Flur und klopfst an die Tür und hast irgendwie deinen Kuchen in der Hand und die Tür geht auf und die Nachbarin guckt dich an und sagt, verpiss dich, und knallt die Tür zu. Und auf einmal merkst du, wie der ganze Hass wieder auftaucht. So hatte ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich dachte irgendwie, wenn ich das mache, was Jesus macht, will, dann wird Jesus doch irgendwie auch das machen, was ich will. Und dann wird sich das doch alles irgendwie auch entspannen. Und eigentlich habe ich doch gedacht, ich klingel da. Und dann kommt sie raus und sagt, hallo, Herr Nachbar, schöner Kuchen. Ich habe auch gerade an Sie gedacht und habe einen Traubensaft hier. Und lasst uns doch zusammen Abendmahl feiern oder so. Und jetzt auf einmal merkst du, nee, das ist ganz anders. Irgendwie ist es völlig anders geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist eine totale Katastrophe. Und du hast wieder so einen Hals und gehst die 5 Etagen nach unten und stopfst der Frau irgendwie den Kuchen in den Briefkasten und steckst dir dann noch eine Banane hinten in den Auspuff, dass sie dann morgens nicht mehr Auto fahren kann. Und denkst dir, so, das hat die Alte jetzt davon. Ja, und du ärgerst dich natürlich so ein bisschen. Und denkst du dann, okay, scheinbar ist mit der Bibel irgendwie was, da scheint was nicht zu stimmen irgendwie. Nee, das hat ja gar nicht geklappt. Jesus hat das gesagt, aber es hat nicht geklappt und mein Vertrauen hat jetzt echt einen Riss gekriegt. Und so einen Scheiß probiere ich nicht nochmal. Und ich glaube, das, was uns oft nicht klar ist, ist, dass es nicht immer beim ersten Mal klappt und dass Jesus nicht irgendwie alle Umstände irgendwie sofort ändert, aber dass deswegen nicht das Wort Gottes kaputt ist. Und das Vertrauen da wächst, wo wir sagen, nein, ich bleibe beim Wort Gottes. Ich glaube das, was in der Bibel steht. Ich vertraue Jesus, dass er da was machen kann. Und ganz egal, wie die Nachbarin darauf reagiert, ganz egal, ob der Wind immer noch bläst oder ob das Meer immer noch nass ist oder was auch immer, das ist mir scheißegal. Ich glaube irgendwie das, was im Wort Gottes steht. Und ich will Jesus vertrauen und ich gehe da wirklich durch. Und das, was Vertrauen machen würde, wäre, okay, ich rufe jetzt meinen besten Freund an und heule mich vielleicht ein bisschen aus. Dann versuche ich, den Kuchen wieder aus dem Briefkasten rauszuholen. Dann bete ich ein bisschen für die Frau. Dann koche ich neuen Kuchen, backe ich neuen Kuchen. Und dann probiere ich das nochmal. Ach ja, genau. Und dann fällt mir nachts ein, scheiße, ich habe die Banane vergessen. Und dann gehe ich raus und hole die Banane wieder aus dem Auspuff. Und alles ist wieder in Ordnung. Und das ist etwas, was echt wichtig ist. Mir das Vertrauen kriegt dann irgendwie einen Riss, wenn wir sagen, okay, es hat nicht geklappt, ich bin enttäuscht, ich probiere es nicht nochmal. Aber wenn uns klar ist, dass es ein paar Mal irgendwie gehen kann, dass wir ein paar Anläufe manchmal brauchen, bis das auch wirklich funktioniert, dann ist es eine ganz andere Sache. Und es war nicht, dass Petrus jetzt ein ungläubiger Heide gewesen wäre, der sowieso nichts glaubt, was Jesus sagt, sondern in diesem Moment irgendwie konnte er sein Vertrauen auf das Wort Gottes nicht länger aufrechterhalten, aber er hätte es lernen können, er hätte doch vielleicht noch einen Versuch machen können und irgendwann hätte das geklappt. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einer Nonne, das ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe, bestimmt schon 12 Jahre oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich es noch richtig zusammenkriege. Aber jedenfalls war das so, also eine Nonne, die von Gott einen Auftrag kriegte. Und sie sagte, hier geh in eine der ärmsten Städten der Welt und baue da eine Obdachlosenarbeit auf. Und sie hat irgendwie all ihr Geld angelegt, hat ein Flugticket gekauft, ist hingeflogen und stieg dann voller Glaubensmut und Eifer irgendwie aus dem Flugzeug aus und gleich irgendwie 100 Meter vorm Flughafen die erste Gelegenheit. Ein Penner liegt auf der Straße, so wie man sich das in Europa kaum vorstellen kann. Er ist schon am Sterben, ist über und über bedeckt mit jeder Menge Geschwüren und es sind Käfer und Maden auf ihm. Also irgendwie so ein richtiger Bettler, wie er im Buche steht. Und sie geht zu ihm hin und gibt ihm was zu trinken und will irgendwie mit ihm reden, irgendwie ihm noch mal ein bisschen Trost zusprechen. Und dann heißt es irgendwie, dass er sie noch einmal angeguckt hat und dass er sie verflucht hat und gestorben ist. Ja, so hatte ich mir das aber gar nicht vorgestellt. Ich dachte irgendwie, ich komme da hin und dann sagen irgendwie alle Penner irgendwie, trara, schön, dass du da bist. Und dann jetzt irgendwie sowas, da will ich dem helfen und dann verflucht er mich auch noch und dann ist er tot. Und ja, ich denke mir, dass das für diese Frau wahrscheinlich echt so ein richtiger Meilenstein in ihrem Glaubensleben gewesen ist. Und dass wahrscheinlich alles in ihr gesagt hat, hey, das Wort Gottes, und mir das hat irgendwie nicht gestimmt. Da habe ich nicht die Kraft für, das kann ich nicht irgendwie durchziehen. Jesus hat mir nicht den Weg geebnet und ich gehe jetzt wieder zurück, steige ins Flugzeug und fliege wieder nach Hause. Und Gott sei Dank hat sie das nicht gemacht und ist weiter dran geblieben und hat sich gedacht, okay, selbst wenn die Menschen scheiße sind, das Wort Gottes stimmt trotzdem und wenn Jesus das von mir will, und dann kann ich ihm dafür vertrauen, dass ich weitermachen kann, dann werde ich weiterhin Kraft des Heiligen Geistes haben und dann kann ich das aufbauen. Und glücklicherweise ist sie eben nicht nach Hause geflogen, sondern hat dann wie 50 Jahre später einen Friedensnobelpreis gekriegt und heißt Mutter Teresa und hat richtig was mit dem Herrn erlebt. Und das irgendwie, was mir dabei wichtig ist und was ich euch gerne rüberbringen will, ist, das Vertrauen geht da kaputt, wo wir beim ersten Versuch aufgeben. Aber wenn wir sagen, hey, ich ziehe das weiter durch, ich glaube an das Wort Gottes, ich vertraue Jesus, dann wird es nicht kaputt gehen, sondern dann kommt immer wieder ein neuer Anlauf und irgendwann funktioniert das. Oder eine andere Geschichte von dem Typen, der die Glühbirne erfunden hat. Ich weiß nicht, den kennt ihr wahrscheinlich, ne? Thomas Alva Edison. Der genau wusste, dass es funktionieren kann. Dass man mit Elektrizität Licht machen kann. Und er war sich total sicher davon und war bereit, sein ganzes Leben da reinzugeben, zu erleben, wie die Glühbirne funktioniert. Und man sagt, er hat über 1000 Versuche gemacht, die alle nichts geworden sind. Und er ist nicht irgendwie entmutigt geworden, sondern er wusste, hey, das Prinzip stimmt und deswegen muss es irgendwann klappen. Und wenn es 10.000 Versuche braucht, irgendwann wird das Ding leuchten. Und dann nach über 1000 Versuchen, zack, Licht, Glühbirne, fertig. Und ich glaube, das ist echt so eine Haltung, die wir uns als Christen manchmal echt angewöhnen sollten, dass es nicht so ist, dass wir ein Wort vom Herrn kriegen, dass wir dann einmal irgendwie versuchen, unseren Nächsten zu lieben, dass wir einmal versuchen, unseren Feind zu lieben und dann hat es nicht geklappt und wir sagen, nee, das geht alles überhaupt nicht und der Gott ist kaputt und das Wort ist kaputt und ich höre auf damit, sondern dass wir sagen, nein, ich weiß, dass es geht, weil Jesus das gesagt hat und ich werde es immer und immer wieder probieren, bis es irgendwann klappt. Und noch eine andere kleine Geschichte, ich denke, es ist noch ein zweiter Punkt, der interessant ist dafür. Matthäus 17, ab Vers 14. Jesus war mit zwei seiner Jünger, mit Petrus und Johannes, auf einem Berg und da ist ihnen Gott erschienen und Jesus hat angefangen zu leuchten und sie gehen wieder runter. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber die Penner konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus bedrohte den Dämon und er fuhr aus ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, Meister, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach zu ihnen, um eures Kleinglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg und geh nach da. Und er würde sich wegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt durch nichts aus als durch Gebet und Fasten. Und ich werde nachher, also nächstes Mal darüber predigen, wie groß der Glaube sein muss, irgendwie was Jesus damit gemeint hat, wenn er so groß wäre wie ein Senfkorn. Aber es ist eben wieder genau das Gleiche, wie was der Petrus auch gesagt hat, dass da dieser Kleinglaube war, wie dass sie eigentlich wussten, es funktioniert, wenn wir für diesen Menschen beten. Wir haben das oft genug gemacht, aber dann sich doch irgendwie von den Äußerlichkeiten haben ablenken lassen. Und Jesus gibt ihnen einen Tipp und sagt, hey, das war auch wirklich schwierig, was ihr da gemacht habt. Und das fährt bloß irgendwie durch Beten und Fasten aus. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Mittel ist gegen diesen kleinen Glauben. Dass ein gutes Mittel gegen kleinen Glauben ein ordentliches geistliches Leben ist. Und das ist im Grunde genommen wieder das, worüber ich letztes Mal gepredigt habe, dass wir das Wort Gottes kennen müssen, wenn wir wollen, dass unser Vertrauen wächst, dass wir einen Umgang mit Jesus haben müssen, wenn wir wollen, dass unser Vertrauen wächst. Und das ist genau das Gleiche. Wir ziehen das durch, was Jesus uns gesagt hat, aber es wird leichter, das durchzuziehen, gerade wenn das längere Kämpfe sind, wenn man ordentlich im Gebet steht, wenn man, ich weiß nicht, Fasten kenne ich mich nicht gut mit aus, irgendwie habe ich noch nie wirklich geschafft, aber vielleicht ist das irgendwie was für euch. Aber wenn man ein Leben führt, wo Jesus die Nummer eins ist, wenn es für uns normal ist, irgendwie mit Jesus zusammen zu sein, Lobpreis zu machen, beten, fasten und diese ganzen Sachen, wird es wesentlich einfacher. Das heißt also für heute zwei Sachen, die ihr machen könnt, wenn es nicht irgendwie sofort klappt. Zieht auf jeden Fall durch, probiert es noch einmal und betet. Und setzt euch dem Herrn aus und redet mit ihm darüber und fragt, warum es nicht geklappt hat. Okay? Amen. Ja, schönen Dank für eure Aufmerksamkeit.